der Vorbereitung dieser Präsentation habe ich irgendwie ganz viel überlegt, welche Stelle liest man denn vor und was gibt man denn quasi den Hörenden aus diesem Buch heraus, was kann denn prototypisch sein? Und dadurch, dass es halt sehr, sehr unterschiedlich ist und sehr viele Facetten anspricht, Mutterschaft und Fragen der Familienplanung, will man eine Familie haben? Beziehungen zu Männern, heterosexuelle Beziehungen, sowas kommt ganz viel vor, aber es gibt eben ganz viel Auseinandersetzung auch mit der Frage, was heißt denn eigentlich eine Biografie oder was ist eine Biografie in Deutschland im 20. Jahrhundert, wie prägt der Faschismus diese Biografien und so weiter. Also sehr divers und deswegen fand ich es gar nicht so einfach, eine Stelle rauszusuchen. Trotzdem habe ich eine gewählt. Aus diesen, ich glaube, 19 Frauen, die Maxi Wander porträtiert. Sie hat das gemacht mit Hilfe von Tonbandaufnahmen, hat diese Frauen getroffen oder zu sich nach Hause eingeladen. Manche kannte sie schon, manche kannte sie noch nicht und ist irgendwie über Kontakte zu ihnen gekommen. Deswegen sind es ganz unterschiedliche Personen auch, auch unterschiedlichen Alters. Und von diesen Tonbandprotokollen hat sie dann Porträts entwickelt und da aber auch nochmal sehr viel von sich selber reingegeben. Aber über diesen Prozess können wir vielleicht noch ein bisschen später sprechen. Erstmal ein Text, der heißt Großfamilie und porträtiert Ute. Meine Eltern, fortschrittliche Menschen, war aber die Erziehung von uns Kindern furchtbar. Die Mädchen mussten schuften, die Jungs hatten ein feines Leben. Durch den Tod meines großen Bruders haben meine Eltern den einzigen Jungen, den sie nur hatten, noch mehr verwöhnt. Der ist rechthaberisch und jähzornig geworden, sonst aber lieb und gut war. Meine kleine Schwester, mit der kann man alles machen. Sabine macht dit und alles ohne Widerrede. Meine große Schwester, die regt sich über die kleinsten Dinge mächtig auf. Wenn die einen Tag nicht schimpfen kann, ist sie nicht gesund. Und mein großer Bruder, der tot ist, bei dem ging's darin und daraus. Der hat oft tagelang nicht mit meinen Eltern gesprochen, der ist immer ein selbstständiger Charakter gewesen und meine Eltern haben das respektiert, wa? Und icke? Naja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich zu Hause nie eine klare Position gehabt. Ich hab immer alles gemacht wie Sabine, hab mich wen nicht aufgeregt und bin vollkommen in dem Dreh drin geblieben. Ich wohne noch zu Haus und ich weiß genau, in vielem würde ich ganz anders handeln, wenn ich mit 17 rausgegangen wäre. Mit mir haben sie keine Schwierigkeiten gehabt, schulisch und so. Ich hab mir nie irgendwelche Sachen geleistet, wo man tadeln könnte. Ich hab immer fleißig gelernt und auch sonst alles gemacht, war. Mensch, nach der Schule immer gleich nach Haus, hab sauber gemacht, bin nie weggegangen, tanzen erst mit 17, aber dann um 9 Uhr nach Haus. Der reinste Zirkus. Der große Einbruch ist erst gekommen, wie ich das Kind gekriegt hab, wa? Da ist die Welt für meine Eltern eingestürzt. Der erste Mensch, dem ich erzählt habe, dass ich ein Kind krieg, war mein großer Bruder. Dem hab ich immer alles anvertraut, der hat ein unheimliches Verständnis gehabt. Wenn ich mit ihm spazieren gegangen bin, dachten alle, er wäre mein Freund. Ich hab nur Geld verdient, war und er war Lehrling. Ich hab ihn sehr verwöhnt und sehr verehrt. Deshalb hat's mich auch am meisten getroffen, wie er gestorben ist. Ich bin furchtbar erschrocken, wie er auf einmal aussah, so blaue Lippen und Fingernägel. Er kam zu mir in die Küche, er möchte was trinken, war. Die Lungenentzündung, die hat er überstanden gehabt und auf einmal ging das los. In einer Stunde war's vorbei. Ich hab noch einen Arzt geholt, der hat Wiederbelebungsversuche gemacht, Lungenembolie und aus. Unsere Eltern waren auf Arbeit. Irgendwie ist es ganz komisch heute noch, ich kann von meinem großen Bruder nie reden, wie von ihm, der tot ist. Ich glaub immer, er ist nur bei der Armee. Ich träume sogar von ihm, er steht da und ich sag, wo warst du denn so lange? Beim Grab war ich nur zweimal, das kann ich nicht ertragen. Das ist, als ob das Schrecklichste passiert wäre, was es überhaupt gibt. Seitdem mein Bruder nicht mehr da ist, bin ich selbstständiger geworden. Früher habe ich mich immer mit ihm beraten. Und auf einmal war ich gezwungen, was alleine zu tun. Mein Vater ist auch nicht mehr der Größte, seit Ralf da ist. Der spielt mit mein Vater Schach und gewinnt, da wird der Absolutismus von mein Vater ganz schön angekratzt. Er ist unheimlich lustig, er trinkt gern ihn und dann kriegt jeder alles von ihm. Kein Mensch tut ihm was zuleide, zu allen hat er Vertrauen. Im Charakter bin ich ihm sehr ähnlich. Andererseits kann er auch streng und konsequent sein. Früher fand ich es das Größte, der immer alles wusste und wie er sich meiner Mutter gegenüber verhält. Meine Mutter ist nicht ganz gesund und da hat er ihr ein Bungalow gebaut. Hat auf ein Auto verzichtet, hat ein Bungalow gebaut. Trotzdem ist er der Herr im Haus. Erstmal ist er meiner Mutter geistig überlegen und zweitens ist auch gewesen, dass meine Mutter mit Geld schlecht haushalten kann. Und daraus hat sich alles andere entwickelt. Ich sehe das so, meine Mutter kommt aus Eisenbahnerverhältnissen, politisch wenig engagiert. Als mein Vater sie geheiratet hat, war sie ein kleines Mädchen. Mein Vater kommt aus der Senftenberger Gegend, Kohlenkumpel, wa? Der Opa hat so einen Charakter gehabt. Also mein Sohn, das machst du nicht, Nazi-Partei und so, machst du einfach nicht. Zum Schluss war mein Vater noch eingezogen, aber er ist zurückgekommen und hat beim Rat zu arbeiten angefangen. Meine Mutter war die ganze Zeit Hausfrau gewesen. Sie haben sich laufend in die Wolle gehabt. Erst als mein kleiner Bruder geboren war, hat sie in der Kinderkrippe ausgeholfen. Sie hat gesehen, welche Probleme andere Frauen haben und auf einmal war das zu Hause alles nicht mehr so wichtig. Später fing sie im Werk an, ganztags. Und da haben wir gestaunt, Mensch, Mutter macht sich. Sie ist sogar Genossin geworden und das war ihre Entscheidung. Manche Probleme verkraftet sie noch schlecht, zum Beispiel Parteilehrjahr. Schulbildung hat sie keine gehabt und insofern schätze ich sie sehr, weil sie sich herausgemacht hat aus so einer kleinen Hausfrau Jans im Schatten meines großen Vaters, wa? Und auf einmal tritt sie gegen ihn auf. Bloß manchmal ist sie so weit von kratzbürstig, da kann ich sie nicht leiden. Da schimpft sie zum Beispiel auf den ollen Bungalow, was sie zu tun hat mit dem Ding. Dabei weiß sie gar nicht, wie gut sie's hat. Die kriegt in letzter Zeit so komische Anwandlungen. Nicht gegen ihre positive Entwicklung, aber nur ist sie in dem Dreh drin, nun muss sie sich auch Sachen vom Exquisit kaufen, das regt mich auf. Die hat auf einmal kein Maß mehr, ich möchte nicht leben wie meine Mutter. Dabei war ich früher auch ganz schön spießig, wa? Ich war zum Beispiel ganz scharf aufs Heiraten und alles genau wie die anderen. Das hat Ralf damals den Rest gegeben. Jetzt haben wir die Großfamilie vor. Die Idee ist uns gemeinsam gekommen, Ralf und mir, Tom und Ernie. Wir wollen zusammen wohnen, weil wir auch sonst gern zusammen sind, wa? Nur haben wir so einen Film gesehen über eine Großfamilie. Die haben es zwar falsch gemacht, aber unter unsere Verhältnisse müsste das doch besser gehen, wa? Mensch, zusammenhausen wie die anderen Ehen, Fernsehen gucken, immer dasselbe, immer zu zweit und wenn man mal Gemeinschaft sucht, muss man die Kinder alleine lassen oder die Frau muss zu Hause bleiben, nee. Zuerst dachte ich, bloß mitgehen, damit ich Ralf nicht verliere. Denn meine Liebe zu ihm war größer gewesen als von ihm zu mir. Das hat sich inzwischen ausgeglichen. Inzwischen will ich die Großfamilie wirklich ausprobieren. Wir arbeiten alle Schicht. Da ist immer einer zu Hause, der die Kinder betreut. Soweit diese Idee einer Großfamilie, die hier in der Erzählung von Ute vorkommt. Ein Stück war das aus dem Buch Guten Morgen, du Schöne, das Maxi Wander 1977 veröffentlicht hat.
Mir ist so ein bisschen aufgefallen bei der Geschichte und ich hatte auch schon andere Geschichten aus Guten Morgen, du Schöne gehört, dass da auch viel passiert über vielleicht eine Anpassung an das männliche Gegenüber oder so ein Definieren darüber, weil sie ja davon erzählt, dass sie diese Großfamilie ja eigentlich total Lust hat, sowas auszuprobieren, vielleicht so ein alternatives Beziehungsmodell und wie kann es vielleicht besser gehen, um dieser Zweisamkeit zu entfliehen. Sich dann aber ja im Laufe des Textes auch herausstellt, okay, Ute macht das erstmal auch, um halt ihren Partner gar nicht zu verlieren und nimmt sich dann diese Idee an und will das auch, aber es passiert halt erst, diese Idee muss erst angenommen werden über ja, den männlichen Partner.
Ja, ich würde sagen, das gibt es ganz viel. Also auch in konkreter Sexualität, dass es quasi darum geht, dass die Frauen eigene Bedürfnisse haben und eine eigene Sexualität entwickeln wollen und dass dann aber ganz oft und ganz stark wieder die Frage einer männlichen Autorität reinkommt und das sind oft Vaterfiguren und ganz oft Partnerschaftsbeziehungen, die das definieren.
Und jetzt haben wir ja ein Protokoll gehört oder ich habe von uns gesagt eine Geschichte, weil mir jetzt auf einmal auch gar nicht so richtig klar war, man hört ja nicht Maxi Wander fragen. Also du hast ja gesagt, es waren Interviews und die aufgenommen wurden und daraus ist dann dieses Buch Guten Morgen, du Schöne entstanden. Man hat aber eher das Gefühl, dass die verschiedenen Frauen, die da ihre Biografie, da einen Einblick in ihre Biografie geben, eher so eine Geschichte erzählen, ohne Rückfragen. Aber ich habe auch bei Aufnahmen gehört, dass sie schon manchmal sagen, also dass sie manchmal schon Maxi Wander mit du ansprechen. Dir will ich das jetzt nicht erzählen oder das brauchst du ja gar nicht wissen, sowas.
Ja, und manchmal merkt man schon auch sehr stark, welche Schwerpunkte Maxi Wander legt. Also bei einigen Porträts hatte ich das Gefühl, dass es auch oft der Einstieg ist, über Sexualität und Paarbeziehungen zu sprechen, dass da auch explizit danach gefragt wurde. Und dann merkt man sehr stark an so Abschnitten, dass da jetzt anscheinend irgendwie ein neues Stichwort fiel und sie so gefragt wurde, also die Person gefragt wurde, und deine Eltern oder so. Und dann wird da so ganz konkret drauf reagiert. Und das zeichnet, glaube ich, auch sehr stark Guten Morgen, du Schöne aus. Also im Zuge dieser Vorbereitung habe ich mir auch noch mal Sarah Kirschs Die Pantherfrau angeguckt. Also Maxi Wander ist nicht die erste, die so Protokollliteratur macht, sondern es gibt in den 60er Jahren mehrere, gerade Autorinnen, die damit arbeiten, was auf Tonband aufzunehmen. Das ist natürlich auch ein Medium, das erst dann irgendwie in der Zeit auch vielen Leuten zugänglich ist. Und dass damit gearbeitet wird, dass man da ja, reale Menschen befragen kann und sich deren Biografie so nähert. Und bei Sarah Kirsch in der Pantherfrau, was eine tolle Erzählung ist, in der eine Frau porträtiert wird, die beim Zirkus arbeitet, und erst reitet sie dort und zum Schluss ist ihre Nummer eine Nummer mit zahlreichen Panthern. Aber Sarah Kirsch geht sehr viel chronologischer vor und hat nicht so stark diese Themenbezüge, sondern arbeitet sich so ein bisschen an der Biografie dieser Frau ab. Und bei Maxi Wander merkt man eben sehr stark, da gibt es Sprünge, da geht es gar nicht nur chronologisch zu, sondern ja, da geht sie eben ganz stark auch mit ihrer Person in diese Biografien und fragt nach oder setzt eigene Schwerpunkte und macht das Ganze auch literarisch. Also man hat so diese Soziolekte und Dialekte, aber es endet irgendwie, das Buch endet damit, dass die 92-jährige Frau, die sie dort porträtiert, sagt, bist du schon müde, Kleine? Naja, dann hören wir auf. So, also da merkt man, glaube ich, auch sehr schön, wie viel Schriftstellerisches da auch von Maxi Wander drin steckt.
Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber das Buch ist ja Ende der 70er erschienen in der DDR. Und sozusagen die Frauen, die interviewt werden, porträtiert werden, leben in der DDR. Ich weiß nicht, ob wir das den Hörerinnen ja, schon zu Gemüte geführt haben. Hat man jetzt in dem Text ja auch gehört, denke ich. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es tatsächlich, es gibt so eine Vertonung auf YouTube, die habe ich mir reingezogen. Lustigerweise, also sozusagen meine Mutter ist ja auch in der DDR groß geworden. Ich habe das Buch nie gesehen. Ich habe das gerade erst kennengelernt, so vor ein paar Wochen. Oder vielleicht habe ich letztes Jahr schon mal davon gehört, aber fand ich irgendwie auch ganz interessant. Und habe das gehört und dachte, oder vielleicht erstmal die Frage an dich, was hast du, hast gesagt, als du es als Teenie oder, weiß nicht, jung gelesen hast, hat es das nicht so angezogen. Und jetzt hast du es nochmal gelesen. Und gibt es so, trotz der, dass es eben, ja, in einer ganz anderen Gesellschaft und unter ganz anderen Umständen diese Frauen leben, so Kontinuitäten, die dich sozusagen anschwingen oder Erfahrungen, die dich anschwingen?
Also ich glaube, damals war das mir gar nicht so zugänglich, weil es halt viele Themen verhandelt, die noch gar nicht so Themen waren für mich. Und jetzt merke ich ganz oft, habe ich auch so bei dieser Auswahl gemerkt, dass ich also so ganz naiv oftmals auch an diese Frauenbiografien rangehe und denke, boah, scheiße, Mann, da muss doch irgendwie noch mehr Emanzipation stattfinden. Und gleichzeitig mir denke, dass es leider nicht so weit weg ist von unserer Realität. Also 40 Jahre später sind da noch ganz viele Machtverhältnisse, glaube ich, sehr ähnlich. Und dadurch wird es natürlich auch oft erschrecken, weil man eben merkt, wie abhängig oftmals die Frauen sowohl jetzt in ihren Entscheidungen als auch ganz materiell dann irgendwie von den Männern sind. Und das auch in der DDR, die sich ja erstmal irgendwie eine andere Frauenpolitik auf die Fahne geschrieben hat. Aber das zeigt es ganz gut auch. Und also die Realität DDR um diese Frauen herum, voll gut, dass du das ansprichst, ist auch was immer wieder verhandelt wird. Also zum einen ist ja in diesen Tonaufnahmen, die du angesprochen hast vom Deutschen Theater in Berlin, das ist natürlich sehr spannend, weil das sind DDR-Aufnahmen und da hört man auch ein Publikum, was ganz konkret drauf reagiert und da merkt man einfach, da muss halt irgendwie ein Umgang gefunden werden mit den Dingen. Da sind auch sehr viele subtile Kritiken, würde ich sagen, drin am Staate DDR. Und da wird dann irgendwie halt gelacht, wenn es um so verknöcherte Parteistrukturen geht oder so.
Ja, also ich bin ja in Westdeutschland groß geworden mit ganz westdeutschen Eltern. Und mir ist dieses Buch tatsächlich von einem Freund dieses Jahr geschenkt worden. Ich habe das dann gelesen. Ich würde gerne Tinas Frage nochmal aufgreifen, also wo es vielleicht auch so Ähnlichkeiten gibt. Also ich war, muss ich ehrlich sagen, dann doch irgendwie überrascht, oder ich hätte so aus einem ganz naiven Wessi-Blick auf die Frauen in der DDR, hatte ich irgendwie gedacht, dass da mehr Biografien oder mehr Momente in diesen Biografien auftauchen, wo wirklich irgendwie aufbegehrt wird. Und ich fand es dann interessant, dass das doch so eingehegt ist. Also wir hatten ja auch in unseren Vorgesprächen, als wir uns über so Erfahrungen halt von weiblicher Sozialisation von Leuten in unserem Umfeld, die es erlebt haben, DDR bzw. BRD vor 89, ja auch festgestellt, dass das immer ein Argument war. Ja, wir Frauen, wir sind arbeiten gegangen. Also wenn es halt darum ging, inwiefern in der DDR die Frauen sich von den Westfrauen unterschieden und inwiefern die ihr Leben in der eigenen Hand hatten. Und also das ist ja jetzt, also das kann ich, glaube ich, will ich gar nicht so viel weiter verfolgen, sondern ich wollte einfach an der Stelle so einbringen. Ich finde es schon bemerkenswert, wie eigentlich jede Form von abweichendem Verhalten seitens Frauen, das kein Reagieren ist auf das, was eine männliche Welt von einem erwartet, dass das eigentlich unabhängig vom System als Aufbegehren und als Angriff auf eine Autorität des Mannes gewertet wird. Also, ne, also ob das jetzt die Anpassung an die Familienvorstellung des Kerls ist erstmal, damit man ihn nicht verliert, oder ob das, also genau, das ist mir eben aufgefallen, dass da ganz viele ähnliche Momente sind, obwohl die Bedingungen oder die Gesellschaften, wie sie so eingerichtet waren, denkt man dann doch irgendwie ganz unterschiedliche Möglichkeiten irgendwie zugelassen haben. Also wie wahrscheinlich mit allem, man kann sich in einen Topf werfen und trotzdem gibt es irgendwie so ähnliche Momente.
Ja, ich glaube, was du gesagt hast über dieses, immer ist da die männliche Autorität, an der quasi das Verhalten der Frauen gemessen wird, ob eben als ein Aufbegehren oder ein Unterordnen, das ist ja auch eine große Stärke des Buches, dass sie uns das zeigen kann. Also ich glaube, überhaupt erstmal dieses Sichtbarmachen durch Biografien und durch Porträts und durch Gespräche ist ja ein ganz wichtiger Prozess und wahrscheinlich 1977 auch was Bahnbrechendes.